Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Minimalist erzählt mit mir, Marco, heute in der Folge 57. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Kommen wir doch direkt zum ersten Thema. Stille. Mein erstes Thema hat etwas mit Stille zu tun. Die kennen viele nicht mehr. Wir lauschen mal ganz kurz rein. Vielleicht ist sie gerade da. Ja, da war sie. Aber Stille gibt es nicht nur für das Ohr, sondern auch für unsere Augen und für unsere Nerven, für den modernen digitalen Menschen. Ja, worauf will ich hinaus? Ich habe euch das ja schon bei einer der letzten Folgen oder war es sogar vielleicht die letzte Folge erzählt. Ich habe WhatsApp gelöscht und seitdem herrscht bei mir auf dem Handy unglaublich angenehme Stille. Warum das so ist, möchte ich euch jetzt mal ausführlich erzählen. Die Sache mit WhatsApp ist ganz einfach meine Meinung die, dass es völlig inflationär benutzt wird. Wie kommt es dazu? Irgendwie hat sich das so reingeschlichen. Als WhatsApp neu war, hatten es vielleicht noch nicht alle in deinem Bekanntenkreis, in meinem damals, glaube ich, auch nicht. Und es hat sich unglaublich schnell verbreitet, sodass, ja, wir heute an dem Punkt sind, dass praktisch jeder, der ein Smartphone hat, gefühlt auch WhatsApp hat. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, das war doch mit E-Mail auch so. Aber das Ding ist halt, dass man früher eine E-Mail ja am Rechner geschrieben hat. Theoretisch könnte man die heute auch am Smartphone schreiben, aber da gibt es ja jetzt WhatsApp und Facebook Messenger und Instagram und Twitter natürlich und die Möglichkeit, ständig immer überall etwas zu schreiben. Das Ganze mit so ein bisschen Kulturwandel gemischt, dass es irgendwie darauf wohl mehr und mehr darauf ankommt, ja, sich mitzuteilen, zu sagen, was man gerade so tut. Und ja, ich will das gar nicht großartig verteufeln. Ich habe da früher sehr, sehr intensiv selbst mitgemacht. Ich war in meinem, WhatsApp-Kreisen einer der ersten, die diese Statusmeldung auch permanent rausgehauen hat, beziehungsweise das probiert hat. Ja, aber das Ganze führt, wenn man das aktiv betreibt, bei mir jedenfalls dazu, dass ich das sehr intensiv dann nutze. Und ja, jede Nachricht, die man schickt, bekommt man ja im Grunde auch eine zurück. Dann gibt es die ganze Problematik in Anführungsstrichen mit den Gruppenchats, wo sich das Ganze nochmal multipliziert. Und wenn man dann ein paar Messenger oder ein paar Dienste auf dem Smartphone hat, dann führt das gleich dazu, dass das wunderschöne Gerät eigentlich den lieben langen Tag nicht mehr so wirklich ruhig steht. Und jetzt muss man fairerweise dann auch mal sagen, dass die meisten Chats sich ja irgendwie darum drehen, was man gerade tut, ob man irgendetwas zusammen machen soll. Und am Ende des Tages im Grunde ganz häufig geht es dann darum, ob man denn irgendwas zusammen konsumieren möchte. Soll man zusammen essen gehen? Soll man zusammen ins Kino gehen? Diese ganze Gruppenfunktion hat natürlich den großartigen Vorteil, dass man gleich mit mehreren Leuten sich sehr leicht organisieren kann. Zum Essen gehen, zum Bowling gehen, zum Schwimmen gehen, zum Konsumieren, zum Konsumieren, zum Konsumieren. Ich glaube, die wenigsten Gruppen sind darauf angelegt, irgendwelche philosophischen Gedanken auszutauschen. Im besten Fall vielleicht, um irgendwelche Lerngruppen zu organisieren. Ja, das führte zumindest bei mir dazu, dass ich ständig auf das Smartphone guckte. Ihr kennt die ganzen Symptome wahrscheinlich, man sieht das immer verstärkter. Seitdem ich das nicht mehr benutze, ist jedenfalls mir aufgefallen, wie viel andere Menschen an ihrem Smartphone hängen. Und ich sehe mich da vor einigen Monaten oder vor einem Jahr auch noch ganz stark. Und das heißt, ich habe beides zum Vergleich. Diese Zeit, wo ich Twitter und WhatsApp und ja auch meinen Blog, also im Grunde alles per Smartphone irgendwie bedient und gefüttert habe. Und ich habe jetzt den Vergleich zu der Zeit ganz ohne WhatsApp, ohne Twitter, ohne irgendwelche großartigen Chats, die auf meinem Smartphone laufen. Ich bin zwar immer noch per Messenger zu erreichen und ich bin auch immer noch eigentlich sehr gut zu erreichen. Ich verrate da gleich mal den einen oder anderen Trick. Aber ja, wenn ihr wirklich Ruhe haben wollt, dann probiert das mal aus und schmeißt WhatsApp runter. Das ist tut nicht weh. Man erstickt auch nicht daran. Man kann weiteratmen und man hat nichts Wichtiges verpasst. Ich jedenfalls habe in den letzten 2 Wochen etwa ganz offensichtlich keine wichtige Nachricht in irgendeiner Art und Weise verpasst. So, wie gesagt, ganz im Gegenteil, sehr viel Ruhe in meinem Leben eingekehrt. Und das Einzige, was ich ein bisschen bereue, ist, dass ich das nicht schon sehr viel früher getan habe und mich verwundert meine Sorge und meine Ängste vor diesem Schritt. Denn ganz ehrlich, wer weiter mit euch kommunizieren will, der kann das im Zweifel auch noch über andere Wege, auch über das Smartphone tun. Ich habe das ja schon mal angesprochen. Es gibt die Möglichkeit, viele Leute haben die SMS-Flatrate in ihren Verträgen drin. Vielleicht habt ihr die auch drin. SMS schreibt sich sehr viel entspannter als diese WhatsApp-Chats. Man begrenzt sich wirklich auf das Wichtigste. Bei einigen Leuten fange ich jetzt gerade an, die E-Mail wieder neu zu entdecken, weil eigentlich ist es ja ein bisschen paradox. 2 Personen haben ein Smartphone in der Hand und glauben, dass sie nur über WhatsApp schreiben könnten. Dabei hat der eine ein E-Mail-Programm auf seinem Smartphone und der andere auch. Das heißt, man kann sich auch E-Mails ganz entspannt hin und her schicken. Ja, das dauert vielleicht 2 oder 3 Sekunden länger, als immer in diesem WhatsApp-Bequemlichkeitschat zu sein, wo alles permanent gespeichert bleibt, was man irgendwann gesagt und geschrieben hat. Das allein ist irgendwie auch schon sehr seltsamer Gedanke. Bei den Messengern, die ich jetzt benutze, kann ich selbst einstellen, wie lange die Nachrichten auf dem anderen Gerät gespeichert bleiben. Und ich selbst bin sowieso jemand, der mindestens einmal in der Woche alle Chats komplett löscht, sodass ja selbst wenn mein Gerät irgendwie ausgelesen würde, ausspioniert würde, man da nicht so viel Aktuelles drauf finden würde. Das ist eigentlich ein sehr, sehr leergeräumtes Gerät, was ich da benutze. Also, es gibt viele Alternativen zu WhatsApp und ja, es ist ein bisschen, na, sagen wir ruhig, unbequemer, aber es ist eine unglaubliche Befreiung, nicht ständig diese kleinen roten Kreise auf seinem Display zu sehen und glauben zu müssen, dass man irgendwie reagiert. Denn seien wir mal ehrlich, das ist ja schon so eine Art sozialer Zwang, wenn man eine Nachricht bekommt, dass man irgendwie glaubt, auch darauf reagieren zu müssen. Und ja, was man nicht hat, weiß man nicht, sieht man nicht. Und wenn die anderen dann auch wissen, man hat kein WhatsApp, ist man auch aus vielen Dingen einfach raus. Man ist an vielen Punkten auch ein Stück weit sozial ausgegrenzt. Damit muss man klarkommen. Aber wenn man einen guten und stabilen Charakter hat und Freunde hat, die das verstehen und die auch noch telefonieren können und wollen, dann ist es auf jeden Fall unterm Strich eher ein Vorteil, WhatsApp wegzuhaben. Ja, letztens war ich unterwegs und habe dann kurz passiv Nachrichten gehört. Eigentlich höre ich ja keine Nachrichten mehr, aber an einigen Orten wie in Kaufhäusern kann man das ja gar nicht wirklich abstellen. Und da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, als ich hörte, dass WhatsApp jetzt 2019 dann Werbung einführen möchte. Und hui, haben wir alle Glück gehabt. Natürlich nicht im privaten Chat, sondern irgendwo anders in der App. Aber WhatsApp wird auf jeden Fall Werbung kriegen in 2019. Und ja, das ist schon komisch. Erst wurde das Programm kostenlos an alle verteilt. Und jetzt, wo es alle haben und der Weg raus aus WhatsApp doch relativ schwierig ist, gefühlt, ich habe das ja selbst bei mir gemerkt, jetzt plötzlich kommt dann die Werbung. Ja, da wird dann nochmal ein bisschen Geld verdient. Ich glaube sogar sehr, sehr viel Geld verdient, weil, seien wir mal ehrlich, ich bin gespannt, wie individualisiert diese Werbung sein wird, sagen wir es mal so, weil die Nachrichten sind ja von Ende zu Ende verschlüsselt. Aber zumindest, welches Gerät man benutzt und wie alt dieses Gerät ist, das wissen die WhatsApp-Leute schon. Also ob ich ein teures High-End-Gerät benutze oder ob ich eher so ein mega günstiges Smartphone benutze. Das können Sie auf jeden Fall sehen. Das lässt sich schon was machen, sag ich mal. Und ja, dadurch, dass WhatsApp und Facebook ja auch miteinander verknüpft sind, würde es mich jetzt nicht wundern, wenn man sagen würde, okay, eure Nachrichten untereinander sind ja verschlüsselt, aber zum Beispiel eure Statusmeldung, die ihr so in die Öffentlichkeit hinauspustet, dass ihr gerade irgendwo einkaufen seid oder sonst was, das ist schon unser Ding, da können wir ruhig mal reingucken und euch gezielt Werbung schalten. Also ich wäre sehr überrascht, wenn die WhatsApp-Werbung, die dann ab 2019 kommt, irgendwie völlig unpassend und unindividualisiert wäre und, sag ich mal, Kerle plötzlich Tampon-Werbung bekommen würden und solche Sachen, wo man sagt, das passt dann halt mal gar nicht. Das würde mich sehr überraschen. Aber lassen wir uns da auch mal überraschen. Ein weiteres Ding, was ich jetzt schon mal voraussage, ist, dass WhatsApp, die sind ja nett zu uns Verbrauchern. Die werden uns ja dann vielleicht auch die Option eines Premium-Service anbieten, dass wir ein paar Euro im Monat zahlen und dann die Werbung komplett los sind. So ähnlich wie Google das bei YouTube jetzt macht. Zahl ein bisschen was und du kriegst keine Werbung mehr angezeigt. Ich finde das, wenn ich es freundlich ausdrücke, eine sehr geniale Geschäftsidee, eine Sache erst defizitär laufen zu lassen, dafür kostenlos zu verteilen und wenn alle es benutzen und alle anderen Mitbieter quasi aus dem Markt raus sind, man ein Riesenmonopol aufgebaut hat, denn Entschuldigung, nichts anderes ist YouTube und WhatsApp. Das sind zwei Monopole. Es wird kaum ein anderer Messenger neben WhatsApp genutzt und kaum eine andere Videoplattform ist wirklich in aller Munde, so wie YouTube. Naja, jetzt, wo es alle benutzen, wird es dann erstmal im Schritt 1 mit Werbung zugeballert und im Schritt 2 bietet man dann an, gegen eine kleine Gebühr die Werbung auszublenden. Hervorragend, wunderbar. Und ich fürchte, da wird es keinen Aufschrei geben. Ich habe noch keinen mitbekommen im Internet, aber ich bin auch nicht so viel im Internet. Also wenn es den großen Aufschrei da draußen über WhatsApp gibt und die Nutzerzahlen wegbrechen gerade, dann schickt mir mal die Links zu den Nachrichten rüber. Das schaue ich mir gerne mal an. Aber ich glaube, die meisten werden es weiter benutzen und die Werbung halt einfach so hinnehmen, wie wir halt alle gewohnt sind, Werbung einfach so hinzunehmen, bis hin zu, dass es auch die Stimmen gibt, dass die sehr verständnisvoll sind und sagen, hey, das kostet ja auch alles Geld, so einen Videodienst zu betreiben oder so eine Servergeschichte zu betreiben für WhatsApp. Das ist ja auch alles mit Kosten verbunden, das muss weiterentwickelt werden, Programmierer wollen bezahlt werden. Da kann ich schon verstehen, dass die auch irgendwann mal irgendwie ein bisschen Geld damit verdienen wollen und das geht halt nur über Werbung oder über monatliche Bezahlgeschichten. Ja, seltsamerweise geht es bei anderen Messengern mit sehr wenig Geld. Threema kostet nur ein paar Euro einmalig und andere Open Source Messenger sind komplett frei. Geht also auch irgendwie. Aber na gut, dann ist das ein weiterer Kostenpunkt im Monat, dass man sagt, natürlich bezahle ich vielleicht meine 5 oder 6 Euro im Monat dafür, dass ich kostenlos WhatsApp-Nachrichten und Bilder und Sprachnachrichten rumschicken kann. Ja, meine Meinung habt ihr, glaube ich, da jetzt eindeutig zu rausgehört. Ich bin einfach nur noch froh, dass ich WhatsApp weg habe. Wie gesagt, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Eine unglaubliche Ruhe und Entspanntheit und Unaufgeregtheit in mein Leben getreten. Und ich bin weiterhin genauso erreichbar wie vorher. Halt einfach nur per E-Mail, die ich jederzeit auch unterwegs lesen und beantworten kann. Aber es kommen kaum welche. Und natürlich auch weiterhin per Anruf. Aber die ganzen kleinen Videos am Montagmorgen, die kleinen Scherzbilder, die erspare ich mir jetzt. Das, was so massenweise einfach mal rausgeblasen wird, weil man es kann, das kommt nicht mehr durch meinen Filter und ich bin auch nicht mehr in Versuchung, das Programm irgendwie zu benutzen, denn es ist schlichtweg nicht mehr auf meinem Smartphone drauf. Und ich habe schon viel ausprobiert, um Gewohnheiten zu brechen, sei es im Bereich der Ernährung, keine Cola mehr zu trinken oder eben keine WhatsApp mehr zu benutzen. Und das beste und sicherste Mittel, jedenfalls für mich, ist es, das gar nicht erst im Haus zu haben oder eben nicht auf meinem Smartphone zu haben. Denn dann komme ich erst gar nicht in den Gedanken, das zu benutzen. Ja, soweit mein Stand zu WhatsApp und meine Meinung zu WhatsApp. Und als Minimalist fühle ich mich mittlerweile sehr, sehr froh, mich auch davon befreit zu haben. Gut, kommen wir mal zum nächsten Thema, wovon ich jetzt bisher eine Woche lang befreit wurde, ohne es gewollt zu haben, ist der Kühlschrank. Unser Kühlschrank ist nämlich ausgefallen, ist kaputt gegangen, mitten in dieser Hochsommerphase. Und ja, bisher eine Woche ohne Kühlschrank sah bei uns folgendermaßen aus. Schritt 1, das Ding geht kaputt im Sinne von, es kühlt nicht mehr. Das merkt man natürlich nicht sofort, sondern erst mit ein bisschen Verzögerung. Und wie soll sowas auch anders vonstatten gehen? Sowas passiert natürlich immer nur an einem Freitag, beziehungsweise wahrscheinlich war es die Donnerstagnacht. Ja, und dann merkt man erstmal, wie abhängig man davon geworden ist, dass man Dinge kühlen kann. Und man merkt auch, wie groß diese Geräte sind, wenn man nicht gerade ein ganz, ganz kleines Gerät hat, sondern bei so, na, ich sag mal, Familienkühlschränken, die so einen, wie wir haben, der ist halt schon ein großer Freistehender mit Tiefkühltruhe und ja, etwa so groß wie ich. Und ich bin 1,82 Meter. Jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was für ein Gerät das ist. Und wie viele Lebensmittel ja dann plötzlich drohen, schlecht zu werden. Man gibt ein bisschen was ab an die lieben Menschen, die direkt über einem wohnen und mit zur Familie gehören. Und man stopft was in diese Gefriertüten rein, die man sonst beim Einkauf manchmal bekommt, damit die Sachen nicht sofort auftauen. Damit kann man so, ja, vielleicht einen Tag oder eine Nacht überbrücken, aber ansonsten ja muss man dann auch leider ganz, ganz viel einfach wegschmeißen, was mich natürlich unglaublich stört, aber war halt einfach anders nicht möglich. Ich habe vor ein paar Wochen erst mal flach gelegen, 2-3 Tage, weil ich was Falsches gegessen hatte. Und das will man nicht unbedingt dann wieder riskieren. Ja, Kühlschrank kaputt, was tut man dann? Der normale Reflex ist ja eigentlich, dass man loszieht und sich einen neuen kauft. Aber weil ich natürlich schon eine ganze Weile in Übung bin, was Minimalismus und alternative Denkgewohnheiten angeht, habe ich gesagt, nein, wir probieren das jetzt mal und rufen dann den entsprechenden Hersteller an und bitten mal um ja Reparatur. Und das hat sich nach hinten raus wirklich als sehr lohnenswert gezeigt, beziehungsweise hoffentlich tut es das noch, weil wir Stand heute, und heute ist der 9. August, heute immer noch keinen Kühlschrank haben. Ja, der Reparaturservice des Herstellers kam dann für die Anfahrt und den Kostenvoranschlag beziehungsweise die Analyse, bezahlt man dann entspannte 80 Euro auf jeden Fall. Wobei, wenn man dann hinter reparieren lässt, muss man diese Pauschale dann wohl nicht bezahlen. Ja, bei uns war das Ding dann aber nicht mehr wirklich zu reparieren. Bei Kühlschränken ist es leider so, dass die ja ausgeschäumt werden und unser Kühlkreislauf ist wahrscheinlich irgendwo undicht. Und der Reparateur erklärte uns, naja, jetzt gibt es entweder die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwo da undicht ist, wo wir den reparieren können. Das kostet dann, jetzt muss ich mal noch mal kurz überlegen, 200 irgendwas Euro, 200... Ja, ich muss es zusammen sagen. Also die Reparatur mit der Pauschale, also die Kosten für die Reparatur wären bei 270 Euro gewesen. Und wir hätten aber nur eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit gehabt, dass das mit dieser Reparatur dann auch klappt. Beziehungsweise, dass man ihn überhaupt reparieren kann. Man hätte ihn auch dann reparieren können, also neue Kühlflüssigkeit rein. Und wenn man dann festgestellt hätte, jo, der ist undicht an der Stelle, wo wir gar nicht drankommen, dann können wir da auch nichts mehr abdichten. Und dann, ja, ist das Ding halt hin. Und wir können uns vielleicht einen aussuchen bei dem Hersteller, der deutlich günstiger ist. Ja, da haben wir gesagt, nee, wir sind zwar Freunde der Reparatur, aber das ist uns ein zu hohes Risiko und dann tendieren wir doch eher zu einem Neukauf. Unser Vorteil ist ganz einfach, dass wir einen freistehenden Kühlschrank haben. Da sage ich gleich nochmal ein bisschen was zu. Heute ein bisschen Konsumanleitung, welcher Kühlschrank ist der richtige. Ja, jedenfalls, der Reparateur sagte, okay, dann versuche ich jetzt mal die Zentrale oder den Service anzurufen und ihnen mal ein Angebot zu machen für ein Gerät des gleichen Herstellers zu einem Vorzugspreis. Und dachte ich mir schon, ja, super, Vorzugspreis, dann sind es irgendwie 20% weniger. Aber statt der 270 Euro für eine gewagte Reparatur, müssen wir jetzt für einen neuen Kühlschrank, ein Nachfolgegerät, genau das gleiche im Grunde, halt nur ein Nachfolgermodell, 200 Euro bezahlen, plus die 80 Euro kommen wir auf 280 Euro. Also wir haben jetzt 10 Euro mussten wir jetzt drauflegen auf die Reparaturkosten und bekommen jetzt einen neuen Kühlschrank. Ja, sagte ich, das ist irgendwie komisch, habe mich dann auch ein bisschen mit dem Reparateur unterhalten und er meinte, naja, es kommt halt auch immer drauf an, wie teuer ursprünglich der Kühlschrank war. Er war irgendwie am gleichen Tag noch bei einer Familie und da hat er den Kühlschrank dann reparieren können. Das hat 400 Euro gekostet, aber das war durchaus noch wirtschaftlich, weil das Gerät weit über 1000 Euro gekostet hat. So, und er sagte, wenn man dann auch nochmal in den Bereich der Einbaukühlschränke geht, dann wird es zum Teil noch teurer, weil so freistehende Geräte kann man halt reparieren, kann man umdrehen, sonst wie auch immer und raus umdrehen und hinten drauf gucken. Bei so eingebauten Kühlschränken liegt, glaube ich, die, sagt ja, die Pauschale zum Kommen und Analysieren und Fehler finden schon bei fast 200 Euro, irgendwas um die 150 Euro, 160 Euro irgendwie so um den Dreh. Also die Weisheit, die ich daraus gezogen habe oder den Rat, den ich so jedem geben kann, ist, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr überhaupt einen Kühlschrank braucht. Ich finde es auch immer noch spannend. Die Zeit, die wir jetzt leben, zeigt schon, dass ja irgendwie braucht man schon einen Kühlschrank und es wird auch wieder so ein großes Gerät, so ein Familienkompromiss. Aber wenn man alleine lebt, dann würde ich jedem einen freistehenden Kühlschrank empfehlen und einen sehr, sehr kleinen. Das diszipliniert einen eher zum häufiger Einkaufen gehen. Also ich bin in dieser Woche jeden Tag einmal unterwegs zum Kaufladen, um da das zu kaufen, was ich halt abends esse und was ansonsten in den Kühlschrank gehört. So, das heißt, ich bewege mich auch jeden Tag nochmal ein bisschen mehr an der frischen Luft, anstatt dass man einen Wocheneinkauf macht oder noch klassischer einen Wochenendeinkauf und sich dann die Tiefkühltruhe und den Kühlschrank komplett vollhaut mit Sachen, die man vielleicht in der nächsten Woche isst, aber vielleicht auch nicht und dann Sachen in großen Kühlschränken rumliegen lässt und die dann irgendwie schlecht werden. Also, Kühlschränke kauft man am besten möglichst klein, damit man häufiger losziehen muss. Das ist jetzt eine Empfehlung von einem Stadtmenschen für Stadtmenschen. Ich weiß auch, dass es in Deutschland nicht nur Großstädte gibt. Und ja, wenn man irgendwo weit draußen wohnt und der Weg zum Kaufladen nicht wie bei mir 8 Minuten zu Fuß ist, dann ist das nochmal eine andere Liga. Aber wenn man den Luxus hat, in der Großstadt zu wohnen, dann sollte man sich überlegen, wie groß der Kühlschrank wirklich sein muss und ob man die Tiefkühltruhe nicht lieber outsourcen möchte mit all den Stromkosten, die da auch dranhängen, outsourcen an die Supermärkte, die da draußen sind. Ja, denn ehrlicherweise bunkern kann man eh nichts oder lagern oder bevorraten, was in die Tiefkühltruhe muss. Von daher kann das eigentlich auch, finde ich, der Kaufladen für einen übernehmen mit der Tiefkühltruhe. Ist man sehr viel flexibler. Ja, wie das so weitergeht, bin ich mal gespannt. Ein Kühlschrank ist aber schon eine ganz nette Sache in einer modernen Welt, muss ich sagen. Selbst als Minimalist ist das etwas, was man sich dann doch irgendwie immer noch sehr gerne gönnt. Ja, was habe ich denn noch für heute auf meiner wunderschönen Liste stehen? Das Thema Bücherei habe ich für mich nochmal komplett neu entdeckt. Ich wusste gar nicht, wie modern die Bücherei in meiner Stadt ist, hier in Witten. Und die Bücherei hat für Minimalisten zwei Möglichkeiten, beziehungsweise zwei große Vorteile. Man kann da hingehen und Bücher ausleihen. Das kostet wirklich sehr, sehr wenig Geld. Ich bin kein Student mehr, ich bin kein Schüler mehr, ich habe keinerlei irgendwie Begünstigungen oder Rabattierungen und muss also den vollen Jahresbeitrag bezahlen und das ist umgerechnet 2 Euro pro Monat, also 24 Euro im Jahr. Für 2 Euro im Monat kann ich kostenlos Bücher ausleihen. Das ist genial. Und das Schöne ist, ich kann da sogar als Minimalist meine Bücher, die ich nicht mehr haben will, sehr schön und leicht loswerden. Denn seien wir mal ganz ehrlich, die Romane, die man so liest, wenn die nicht gerade hochaktuell sind, kriegt man dafür nicht mehr ganz so viel Geld. Und ich bin über die letzten Jahre doch etwas müde geworden, was das ständige Fotografieren, Beschreiben, Online-Stellen angeht, dann die Kommunikation mit den vermeintlichen Käufern, die irgendwelche besonderen Wünsche haben oder dann auch Nachfragen haben. Ich weiß, ich habe auch schon eine sehr schöne Zeit beim Verkaufen erlebt, aber zur Zeit und in den letzten Jahren ist es doch zunehmend anstrengender geworden. Und ja, vielleicht mag es auch daran liegen, dass ich heute entspannter bin, was das Thema Geld angeht, dass ich da mehr Freiräume habe, wenn man als Student wirklich auf ja, auch kleine Beträge angewiesen ist, dann macht es, und man hat sehr, sehr viel Zeit, dann macht das durchaus Sinn, dass man auch für 2 Euro, in Anführungsstrichen Gewinn, dann ein Buch online stellt. Mittlerweile bin ich sehr froh, dass ich da die Bücherei habe. Ich habe jetzt 2 Romane gelesen und die waren jetzt nicht uralt, aber auch nicht mehr super neu. Und die konnte ich ganz entspannt dann in der Bücherei abgeben mit den Worten, hier, ich habe 2 Romane, sind noch in einem guten Zustand, möchte ich gerne spenden. Ja, nehme ich an, ist für die Kollegin in der Belletristik. Ja, danke schön. Also es war überhaupt kein Thema, da wird nicht gefragt, da wird nicht geguckt und nach dem Motto, lieber Hardcover, sonst nehmen wir nichts oder da steht ja ein Preis drauf oder sind die Seiten denn auch sauber? Überhaupt nicht. Super, wird in meiner Bücherei und ich glaube in anderen dürfte es ähnlich aussehen, gerne angenommen. Das heißt, wenn in Zukunft mal ein Buch, was ich gerne haben möchte, in meiner Bücherei für 2 Euro im Monat nicht vorhanden ist, ja, dann kaufe ich das, am besten natürlich gebraucht, lese das und gebe das dann in meiner Bücherei ab und dann steht es da für alle anderen. Und so denke ich mir, wenn das alle Leute in einer Stadt tun würden, dann bräuchte die Bücherei eigentlich von sich aus gar keine eigenen Bücher anschaffen, sondern eine Bücherei könnte quasi das Bücherregal der ganzen Stadt sein. So, und da fange ich immer so ein bisschen an zu spinnen und zu träumen. Aber wenn ich mir überlege, dass wir in Witten alleine knapp über 100.000 Einwohner haben, wenn man jetzt mal alle Bücherregale dieser Stadt zusammennimmt, ja, dann zieht man alle doppelten Bücher voneinander ab und da bleibt immer noch eine riesengroße Bibliothek über. Und warum müssen die Bücher denn bei uns zu Hause rumstehen und warum müssen wir die alle 100 und 200 Mal kaufen und besitzen, wenn wir die auch in die Bücherei geben können, wo sie dann weiterhin stehen? Bei mir in der Bücherei stehen Bücher, die ich vor 10 Jahren gelesen habe als Hardcover, immer noch drin von meinen Lieblingsautoren, weil ich die damals einfach auch loswerden wollte. Und damit habe ich jetzt wieder angefangen und bin damit sehr, sehr happy. Ein Effekt, der dann auch noch eintritt, ist, den wir alle ja kennen, wenn etwas sehr günstig ist und man vor allem als Minimalist sich keine Gedanken mehr darüber machen muss, wo man die Sachen wieder abgibt, dann konsumiert man in Anführungsstrichen davon auch sehr viel mehr. Also ich habe das Lesen wieder total für mich entdeckt und habe festgestellt, dass ich ja in meiner Jugend sehr, sehr gern und sehr viel gelesen habe und dass es ein sehr, sehr schönes, ein schöner Zeitvertreib oder ein schönes Hobby ist, ganz im Vergleich zum Gucken von Filmen oder Computerspiele spielen. Aber das ist bei jedem ja anders. Ich persönlich, wie gesagt, lese sehr, sehr gerne und lese mich jetzt wieder in Themen ein, die mich interessiert und auch in Romane, die man einfach mal so weglesen kann, weil man danach keine Arbeit hat, weil sie nicht mehr im Regal Platz wegnehmen, sondern ich die Bücher einfach wieder loswerden kann. Und das ist eben so als Minimalist, was man gerne hat. Man wird die Dinge halt einfach wieder gerne los und bitte möglichst unkompliziert. Und da ist es mir mittlerweile egal, ob ich dann da noch 2 oder 3 Euro für haben könnte. Ich möchte die Bücher weitergeben. Genauso wie ich letztens auf dem Minimalismus-Stammtisch in Essen einfach so ein Buch bekommen habe, das ich schon sehr, sehr lange lesen wollte, was immer so auf meiner Liste stand, aber um da mal mit Daniels Worten zu sagen, die Dinge finden dich halt auch irgendwann und es hat sehr viel mehr Spaß gemacht, plötzlich zu sehen, wie dann jemand dieses Buch auf den Tisch gelegt hat und sagte, hier, wer will's haben? Ich hatte auch ein paar Bücher dabei und so tauscht sich das immer ganz schön auch innerhalb unserer kleinen Szene, sage ich mal, unserer Subkultur der Minimalisten, tauscht sich das immer ganz gut aus und man kann auch gleichzeitig ein bisschen über die Themen der Bücher sprechen. Ja, das mit dem Stammtisch klappt übrigens sehr, sehr gut. Ich bin zuversichtlich, dass ich dieses Jahr wirklich bei jedem Stammtisch dabei sein werde, beziehungsweise trage ich mir das immer brav in meinen Familienkalender ein und blocke mir den Termin. Das könnt ihr ja immer nachlesen auf minimalismus-stammtisch.de oder gebt das mal in die Suchmaschine ein. Da findet ihr jedenfalls die Stammtischtermine und den in Essen, den besuche ich immer sehr, sehr gerne. Nicht zuletzt, weil ich das Unperfekthaus in Essen als einen sehr, 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 sehr schönen Ort empfinde und weil ich vor einiger Zeit mal so pfiffig war und mein Firmenticket, was ich bezahlen muss, um zur Arbeit zu kommen, von der Entfernung und der Wabe so eingestellt habe, dass ich mit meinem Firmenticket auch kostenlos bis nach Essen komme. Von daher sind auch da die Fahrtkosten gleich null und man zahlt im Unperfekthaus ein bisschen Eintritt, das sind 8 Euro, aber hat dafür alle Getränke die ganze Zeit frei und das ja, lohnt sich auf jeden Fall. Man kann sehr schön zusammensitzen. Es ist jedes Mal bisher ein Gefühl, ja, wieder ein Stück weit nach Hause zu kommen, mental zumindest, weil es einfach schön ist, unter Menschen zu sein, die ähnlich ticken, gleiche Ansichten haben und wo man ja nicht immer wieder von Null anfangen muss, wo sowas wie Degrowth und Nachhaltigkeit und so Autoren wie Nico Pech oder Harald Welzer, wo man das alles nicht neu aufrollen muss jedes Mal, ja, wo man so Vokabeln wie Zeitwohlstand, Teilzeitarbeit und Ausmisten und Minimalismus weit über diesen Punkt des einfach nur Dinge loswerdens einfach wunderschön besprechen kann, sich austauschen kann, ganz viele neue Anregungen bekommt. Das ist ganz, ganz toll. Also ich kann nur jedem angehenden Minimalisten oder auch alten Hasen in der Szene empfehlen und raten, wirklich sich da rauszubegeben unter echte Menschen und das macht wirklich Sinn und habe ich ja viel zu spät gefühlt mit angefangen, aber das hatte natürlich auch gute Gründe bei mir und ich sag mal, wenn Kinder größer werden, dann ist es auch leichter mal für den einen oder anderen Partner eigene Termine wahrzunehmen und das ist natürlich dann auch sehr viel leichter. Jetzt bin ich aber von der Bücherei ein bisschen abgedriftet. Was ja auch zu einem Podcast einfach mal immer wieder dazu gehört. Aber im Großen und Ganzen war es das dann heute auch schon. Manchmal hat man nicht ganz so viele Themen. Heute war das mal so und deswegen lasse ich die Stunde als Grenze auch heute mal unangetastet, ganz entspannt. Und ja, hoffe, es war wieder was für euch dabei. Ich habe parallel angefangen, ein bisschen etwas an Leitsätzen oder an Tipps und Tricks oder an, wie sagt man, an kleinen Weisheiten, die ich so in den letzten 10 Jahren gesammelt habe, dran rumzuschreiben. Aber das ist noch sehr, sehr in der Entstehungsphase. Und deswegen bleibt das auch noch einfach mal auf meiner Platte als Text, der unvollständig ist, rumliegen. Nein, ich habe nicht vor, ein Buch zu schreiben. Wenn das mal irgendwann fertig sein sollte, dann würde ich das eher mal einsprechen, auch wenn ich eigentlich kein Freund von gescripteten Podcast-Folgen bin. Aber eine hörbuchartige, große, große Folge könnte es dann vielleicht doch mal irgendwann wieder geben. Ja, wenn ihr auch nur eine Sache hier mal rausnehmen wollt aus der heutigen Folge, dann würde ich euch empfehlen, wirklich mal alle Apps auf eurem Smartphone knallhart zu überprüfen auf Sinnhaftigkeit und ja, ich habe das wie gesagt getan und bin sehr, sehr froh darüber, dass ich nur noch ganz, ganz wenige Apps habe und die Kommunikation ganz stark eingeschränkt ist. Das macht den Kopf wunderbar frei und genau das wünsche ich euch auch für die nächste Zeit, bis wir uns dann wieder hören. Ich hoffe, die Tonqualität wird diesmal ein bisschen besser sein. Da habe ich ein Feedback bekommen, dass es ein bisschen leise war beim letzten Mal, vor allem wenn man den Podcast dann unterwegs hört oder vielleicht ja auch durch die Straße läuft mit Autogeräuschen. Ich persönlich merke das auch, unsere Städte werden irgendwie gefühlt immer lauter. Das soll natürlich nicht dazu führen, dass man meinen Podcast nicht mehr richtig hören kann. Deswegen werde ich im Nachgang hier auch nochmal ein bisschen an der Tonlautstärke herumschrauben und hoffe, dass euch das soweit gefällt. Ja, ich muss sagen, Audio City ist ein sehr, sehr schönes Programm. Nicht nur, weil es Open Source und damit weitestgehend kostenlos ist, außer man möchte was spenden. Sondern ist auch recht gut zu bedienen und hat viele tolle, leichte Funktionen in der Nachbearbeitung. Da werde ich aber jetzt nochmal dann in Ruhe gucken. Ja, so viel nochmal zu den Hausmeisterthemen. Das war's in dieser Folge. Ich wünsche euch das Beste und geht entspannt und noch entspannter und leichter durchs Leben. Und dann hören wir uns schon bald wieder. Tschüss.